Einen wunderschönen guten Morgen. Moin, moin. Gott ist gut und ich finde das eine fantastische Zeit, Weihnachten darüber nachzudenken, was denn eigentlich so die Basics sind, was so das Herzstück ist von dem, was die Bibel vermittelt, was Gott durch die Bibel uns sagen will. Und unser Motto in dieser Adventszeit ist Be the Change. Be the Change. Und klingt jetzt vielleicht nicht so weihnachtlich, aber bei genauerem Hinsehen ist es sehr weihnachtlich, denn es geht um diesen Gedanken, mach's wie Gott, werde Mensch. Ist natürlich eine spannende Frage heutzutage, die wir uns auch immer wieder neu beantworten müssen. Und vielleicht sogar in der Zeit, wo ich sag mal, unser Leben mehr und mehr von Algorithmen bestimmt wird, die viele Sachen viel besser machen können als wir selber, müssen wir uns immer wieder nochmal neu überlegen, ja, was macht denn jetzt eigentlich das Menschsein aus? Ja, und ich bin davon überzeugt, Jesus ist der Prototyp einer neuen Menschheit. Jesus ist der Prototyp einer neuen Menschheit. Und wenn wir da etwas davon verstehen wollen, dann müssen wir ihn anschauen, sein Leben anschauen. Und es gibt viele Aspekte, die man betrachten kann. Und ich habe in den letzten Wochen ja schon einige Themen angesprochen. Heute Morgen geht es mir um einen speziellen Gedanken. Be the change, be awesome. Heißt, sei großartig. Das kleine Mädchen fragt sich, ja, wenn ich einmal groß bin, werde ich. Ja, hast du dir auch schon mal überlegt? So, ich meine, früher, vielleicht erinnerst du dich daran, als du mal jünger warst, wo du gedacht hast, ja, wenn ich mal groß bin, dann werde ich groß. Aber hoffentlich nicht nur groß, sondern auch großartig. Und das ist eigentlich mein Thema heute Morgen. Ich möchte dir heute Morgen zurufen, du bist großartig. Und ich möchte dich ermutigen, entdecke, wie großartig du eigentlich bist. Und für mich ist das ein tieferer Sinn von Weihnachten, darin zu denken, dass Jesus in unsere Welt hineingekommen ist. Wir sagen so schön, er ist der Retter, er ist der Erlöser, aber es ist uns oft gar nicht bewusst, was will Jesus eigentlich retten, was will er da eigentlich erlösen? Und ich glaube, dass es darum geht, dass Jesus die Großartigkeit, die in einem Menschen steckt, die in Menschen steckt, erlösen will, freisetzen will, dass sie sich entfalten kann und diesen Planet verändert. Und Menschen, die entdecken, wie großartig sie eigentlich sind, werden freigesetzt, Großartiges zu tun. Und vielleicht denkst du, denn nicht jeder von uns ist ja irgendwie ermutigt worden, da drin groß von sich zu denken. Die meisten sind eher vielleicht damit aufgewachsen, du kannst ja sowieso nichts. Ja? Oder was auch immer, wo immer es herkam, dass du in deinem Leben vielleicht nie diesen Sprung geschafft hast, zu entdecken, dass du eigentlich tief in deinem Inneren großartig bist. Was auch immer das diesen Glauben in dir zerstört hat, ich möchte dich ermutigen heute Morgen, lass dich drauf ein, Gott will dich freisetzen darin, dass du es neu entdecken kannst. Jeder Mensch ist ein einzigartiger Gedanke Gottes. Und Gedanken Gottes, einzigartige Gedanken Gottes sind per Definition großartig. Amen. So, wenn du groß bist. Ich beginne mit einem Gedanken aus den Evangelien. Da heißt es im Markus-Evangelium, er sprach zu ihnen, seht zu, was ihr hört. Mit welchem Maß ihr messt, wird euch gemessen werden und es wird euch hinzugefügt werden. Und weiter heißt es dann, denn wer hat, dem wird gegeben werden und wer nicht hat, dem wird auch das, was er hat, genommen werden. Markus Kapitel 4, Vers 24. Ein krasser Spruch. Seht zu, oder wie eine andere Übersetzung sagt, passt genau auf, was ihr hört oder wie ihr hört. Mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird euch gemessen werden und wird euch hinzugefügt werden. Also hier wird eine Konsequenz beschrieben und diese Konsequenz wird sogar noch mal verstärkt durch den Gedanken, wer hat, dem wird gegeben werden. Wer nicht hat, dem wird auch das, was er hat oder glaubt zu haben, noch genommen werden. Was heißt das? Was ist das Maß, mit welchem ihr messt? Ja, mit dem Maß, mit dem ihr messt, was ist mit diesem Maß gemeint? Was wird uns hinzugefügt werden? Wenn es heißt, wer hat, dem wird gegeben werden, aber wer nicht hat, wer hat was? Wenn ich was habe, wird mir gegeben werden. Wenn ich das, was ich haben sollte, damit mir was dazugegeben wird, nicht habe, wieso wird mir dann noch der Rest genommen werden? Was ist das? Was meint Jesus eigentlich damit? Ist doch ein bisschen kurios, oder? Bevor ich einsteige in diese Gedanken, die ich glaube, die da drin stecken, möchte ich gerne eine Voraussetzung klarstellen. Ganz oft in unserem Leben hoffen wir auf bessere Umstände. Ganz oft in unserem Leben erwarten wir Veränderung und Impulse für Veränderung von außen. Wir hoffen, dass wenn ich einen besseren Job kriege, dann geht es mir besser. Wenn ich eine andere Frau hätte, dann wäre ich glücklicher. Wenn ich einen anderen Mann hätte, dann wäre mein Leben schöner. Wenn mein Mann einen anderen Beruf hätte, ne, wenn meine Eltern mich besser erzogen hätten oder mich besser ausgestattet hätten für das Leben, wenn und so weiter. Ganz viele Wenn-Danns. Und check mal so in deinem Gehirn, in deinem Denkpool, ja, was da so alles an Überzeugungen rumschwimmt, wenn dann, wenn dann. Und überprüf mal, wo genau solche Überzeugungen dich genau festhalten an dem Punkt, wo du jetzt gerade stehst. Und du kommst nicht weiter. Und immer wieder, du bemühst dich und bemühst dich und bemühst dich, aber irgendwie ist da immer dieser Gedanke im Hintergrund, ja, wenn das und das sich ändern würde, dann würde es mir besser gehen. Ich glaube, dass das der falsche Ansatz ist. Ich glaube, Veränderung geschieht von innen nach außen. Veränderung geschieht nicht von außen nach innen. Ha, klar, manchmal schon. Wirst du jetzt vielleicht einwerfen. Ja, manchmal ist das auch so. Manchmal kommen wir in Umstände herein in unserem Leben und die machen was mit uns, die verändern uns. Das ist wohl wahr. Aber das Entscheidende, Veränderung, die ich suche, die geschieht von innen nach außen. In unserer christlichen Szene gibt es eine starke Sehnsucht bei vielen Christen nach dem Wirken, besonders nach dem übernatürlichen Wirken Gottes. Wenn man die Evangelien liest, die Heilungsgeschichten und die anderen außergewöhnlichen Geschichten, wie Jesus da auf dem Wasser rum spazieren geht, Stürme stillt und so weiter, ja, da ist eine tiefe Sehnsucht nach diesem Wirken Gottes, was so übernatürlich ist, was so jenseits unserer Möglichkeiten ist, was wir so denken. Und ich glaube, dass es gut ist, diese Sehnsucht zu haben. Aber ich glaube, wenn wir mit einer falschen Haltung diese Sehnsucht in unseren Herzen hegen und pflegen, dass es nicht wirklich hilfreich ist. Weil dann sind wir nämlich genau wieder in dieser Schiene, dass wir Veränderung erwarten, die von außen kommt. Dass Gott von außen in unsere Welt reinkommt und jetzt endlich mal was verändert. Manchmal tut Gott das. Aber ich glaube, das ist nicht der normale Plan Gottes. Der normale Plan Gottes ist, dass Gott dein Herz als sein Zentrum seines Handelns benutzt und aus deinem Inneren heraus entsteht Veränderung. Und ich glaube, dass, pass mal auf, ich will mal noch einen anderen Gedanken anfügen. Was macht das denn? Was macht das zum Beispiel mit einem Kind, das immer wieder nur sagen muss, ich möchte dies haben und ich möchte das haben und möchte jenes haben. Und beim Anziehen, es macht keine Anstalten, selber zu lernen, sich anzuziehen, sondern sagt immer, helf mir, helf mir, helf mir. Na? Judith, du als Kindergärtnerin, was machst du mit solchen Kindern? Lässt du die da drin? Sagst du, super, ich helfe dir immer. Mütter, manchmal, manche Mütter haben ja so ein großes Herz, sind immer dabei zu sagen, ja, ich bin immer da, ich helfe dir immer. Was macht das mit so einem Kind? Es wird unselbstständig. Es lernt nicht. Es lernt, Hilflosigkeit ist eine gute Taktik, um durchs Leben zu kommen. Manch einer hat diese Taktik immer noch beibehalten, auch als Erwachsener, weil erlernte Hilflosigkeit ist großartig. Wenn ich hilflos bin, kriege ich Aufmerksamkeit. Wenn ich hilflos bin, dann hilft mir vielleicht auch jemand. Ab und zu bin ich auch frustriert, weil ich dann doch nicht die Hilfe komme. Aber irgendwie kriege ich das doch irgendwie immer wieder an den Start, dass ich dann mit meiner Hilflosigkeit erfolgreich bin. Und ich sage dir, Gott will keine hilflosen Kinder. Ich glaube, dass Gott eine reife Braut haben will. So wird es beschrieben an verschiedenen Stellen im Neuen Testament, zum Beispiel im Epheserbrief. Da heißt es, wir sollen zur vollen Reife heranwachsen. Das entspricht diesem Gedanken, wie Gott den Menschen geschaffen hat. Er hat ihn nämlich als Gegenüber für sich geschaffen. Und die Bibel schreibt sogar weiter, dass er die Ewigkeit mit uns verbringen will und seinen Thron mit uns teilen will. Faszinierend, gell? Und auf dem Thron braucht er keine hilflosen kleinen Kinder, die immer nur betteln und hilflos sind und warten, dass Gott endlich irgendwas irgendwie tut, dass die Veränderung doch endlich irgendwie von außen kommt. Ich bin der festen Überzeugung, der Weg der Veränderung ist von innen nach außen. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir sehr viel mehr daran beteiligt sein werden in Zukunft, Schöpfer, Gestalter zu sein, Mitschöpfer mit Gott zu sein, um diese Welt zu verändern, mehr als wir vielleicht bis jetzt je uns das vorgestellt haben. Dieses Mindset, diese Überzeugungsmuster, dass wir einfach nur passiv da sind. Ja klar, wir beten natürlich, dass Gott was tut, aber das ist dasselbe Paradigma, es ist dasselbe, dieselbe Erwartungshaltung, die Sichtweise. Wir sind hier, wir sind die armen Sünder, die Gott jetzt gerettet hat und wir beten, dass Gott irgendwie kommt und irgendwas tut. Und ich sage, das ist ein Paradigma, das ist eine Sichtweise auf Gott, die hält uns unmündig, unreif. Die lässt uns nicht wachsen in das Potenzial, was Gott eigentlich in uns, in dich und mich hineingelegt hat. Es gibt verschiedene Geschichten. Zwei möchte ich gerne zitieren hier heute Morgen. Die erste Geschichte findest du im Buch der Richter. Das Buch der Richter beschreibt eine Zeit im Volk Israel, nachdem sie in das verheißene Land, was Gott ihnen versprochen hat, hineingekommen sind, aber sie hatten noch keinen König. Das war auch irgendwie noch nicht so richtig auf dem Plan Gottes. Und dafür, statt den Königen, hatten sie Richter, sogenannte Richter. Das waren manchmal Propheten, das waren verschiedene Persönlichkeiten, das waren auch manchmal Frauen. Deborah zum Beispiel war eine Richterin, eine starke Persönlichkeit, faszinierende Persönlichkeit. Und einmal gab es einen, das ist ziemlich am Anfang vom Buch der Richter zu finden, nämlich Kapitel 6, ein Gideon. Es war die Zeit, als Israel von den Midianitern heimgesucht wurde und permanent unterdrückt wurde. Die Midianiter hatten die Metallproduktion und Verarbeitung unter ihre Kontrolle gebracht in Israel, damit ja keine Waffen hergestellt werden können und so weiter. Und was sie gemacht haben, sie haben die Ernten der Israeliten immer wieder geraubt und zerstört. Also sie haben sie in unserer Sprache, in unserem Denken massiv wirtschaftlich geschädigt. indem sie wichtige Zweige ihrer Volkswirtschaft, nämlich die Metallproduktion und die Lebensmittelproduktion, geschwächt haben und sabotiert haben. Und das war so die Atmosphäre, das war die Zeit, in der Gideon plötzlich von Gott angesprochen wurde. Und wir sehen plötzlich, Gideon war gerade dabei, also ein bisschen im Verborgenen, in so einer Art Gruft oder Höhle, vielleicht nicht ganz Höhle, aber sowas Ähnliches, hat er Getreide gedrescht. Ja, also kennen wir ja heute gar nicht mehr, haben wir große Maschinen. Ja, die haben einfach das ganze Getreide genommen und haben die Ähren, das Korn daraus geschlagen, sagt man. Und also so ein bisschen im Versteck, im Verborgenen. Und da erscheint dem Gideon ein Engel. Und er sagt, der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Wenn du dich mal hineinversetzt in die Lage dieser Situation, diese Atmosphäre, die Atmosphäre von Unterdrückung, Bedrückung, Schwermut, Angst, Zurückgezogenheit. Gideon war zurückgezogen. Und jetzt kommt einer daher, ein Engel des Herrn heißt es hier, und spricht ihn an und sagt, Gott ist mit dir, du tapferer Held. Hättest du Gideon dort getroffen und gesehen und kennengelernt, wärst du nie auf die Idee gekommen, ihn einen tapferen Held zu nennen. Der sah alles andere aus als ein tapferer Held. Vielleicht würdest du sagen, oh, der war recht clever, der hat sich gut versteckt in seiner Angst. Und hier sehen wir ein Geheimnis. Genau das, wovon ich spreche. Gott sieht nicht Gideon, wie er sich gerade da verhält und bewegt, gemäß seinen Umständen. Gideon macht nichts anderes, als was jeder von uns machen würde. Er verhält sich gemäß seinen Umständen. Er beugt sich unter seine Umstände. Und er beschwert sich auch gleich im nächsten Satz, wie, wenn Gott mit uns ist, wieso sind dann immer noch die Midianiter in unserem Land und Gott befreit uns nicht? Schon mal gehört, diese Denkweise, diese Geschichte? Wenn doch die Midianiter weg wären, dann würde es uns viel besser gehen. Und Gott hat uns nicht geholfen. Wo ist er denn? Wenn das und das anders wäre. Das ist genau dieser Gedanke. Und Gott ruft ihn heraus und sagt, du tapferer Held. Und dann geht es weiter in dieser Geschichte und er sagt zu ihm am Abschluss dieses Gesprächs, gehe du in dieser deiner Kraft. Was hat Gott getan hier? Gott hat ihn aufgeweckt. Er hat ihn aufgeweckt und gesagt, werde wach. Gideon, werd wach. Erkenne deine Größe. Erkenne, wer du wirklich bist in Gott. Erkenne, dass du ein tapferer Held bist. Und ich möchte es dir heute Morgen zurufen. Werde wach. Erkenne den Held in dir. Erkenne deine Größe. Erkenne die Größe, die Gott in dein Herz und in dein Leben hineingelegt hat. Es gibt eine zweite Geschichte, die ich mit euch teilen möchte. Und zwar ist es die Geschichte von David. David wurde als König gesalbt. Aber er war noch nicht König. Saul war König. Und es begab sich zu dieser Zeit, dass die Israeliten wieder mal zu tun hatten mit den Philistern. Und sie waren zum Kampf angetreten und da gab es diesen Riesen, diesen Goliath. Und sie hatten dann gesagt, okay, Leute, wir machen keine große Schlacht, sondern wir haben hier unseren besten Kämpfer, den schicken wir auf den Platz. Und wer von euch diesen Kämpfer besiegt, dann sind wir die Besiegten, ziehen ab. Und wenn nicht, dann seid ihr unsere Untertanen. Und Tag für Tag, wochenlang ging diese Szene, immer wieder traf dieser Riese auf und hat die Leute total eingeschüchtert. Und eines Tages kommt David, der junge Kerl, der gerade vor kurzem zum König gesalbt wurde. Er war noch ein junger Erwachsener, sagen wir mal so, junger Erwachsener. Für ihn war einfach noch alles wunderbar im Leben. Und er kommt jetzt dahin, studiert die Szene und denkt, was geht denn hier ab? Was ist denn jetzt los? Er sollte seinen Brüdern nämlich ein bisschen was zu futtern bringen, ein bisschen Essen bringen, Verpflegung. Und dann studiert die Szene und denkt, was geht denn hier ab? Was ist das denn? Er sieht diesen Typen kommen, er hört die Geschichte von dem Goliath und wie Goliath die Leute da einschüchtert. Und dann hört er, es gibt eine Belohnung, wer diesen Goliath erschlägt. Und er stellt sich dem Kampf. Und er siegt in diesem Kampf. Und ich möchte eigentlich nur einen Aspekt aus dieser Geschichte hervorheben. Als Saul nachdem er sich bereit erklärt hatte, okay, nach dem Motto, wir haben ja eh niemanden, wir haben niemanden, der da antreten will. David ist bereit, er hat es erst verhindert, sagt, Mensch, du bist ein junger Kerl, also du hast eigentlich gar keine Chance gegen diesen Riesen. Das ist ein erfahrener Kämpfer, das ist ein Riese, der hat gewaltige Waffen. Was willst du gegen den ausrichten? Und David war mutig, war entschlossen, sagt, ich weiß, Gott ist mit mir. Und er tritt an, er wird dann ausgestattet, weil Saul so besorgt ist um ihn, gibt er ihm seine eigene Rüstung. Er sollte also die Rüstung von Saul anziehen, Helm und Schwert und war ja, ich glaube, der war ganz schön stolz. Boah, ich trage jetzt hier die Rüstung vom König Saul. Aber als er so ein paar Schritte gehen wollte, hat er gemerkt, oh, meine Güte, das Ding ist ja schwer, damit kann ich mich gar nicht so richtig bewegen. Ich glaube, er hatte was gemerkt. Nicht nur, dass das Ding zu schwer war, sondern er hatte gemerkt, das passt nicht zu mir. Das ist eine Rüstung, eine Ausrüstung, die nicht zu mir passt. Weil David hatte etwas gelernt in seinem Leben. Das möchte ich gerade mal vorlesen, was er gelernt hat. Du hast mich geschaffen. Mein Körper und meine Seele im Leib meiner Mutter hast du mich gebildet. Ich danke dir dafür, dass du mich wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast, das erkenne ich. Schon im Verborgenen, Verborgenen Gestalt annahm, unsichtbar noch, kunstvoll gebildet im Leib meiner Mutter, da war ich dir dennoch nicht verborgen. Und so weiter. Ich danke dir, Herr, dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast, das erkenne ich. Das finde ich großartig. David erkannte seine eigene Großartigkeit. Und weil er seine eigene Großartigkeit erkannte, wie Gott ihn geschaffen hatte, deshalb konnte er sagen, du, Saul, deine Rüstung, die passt nicht zu mir. Ich brauche nicht die Rüstung von einem König. Ich brauche nicht die Herrlichkeit von jemand anderem. Ich brauche nicht diese Unterstützung. Ich brauche nicht das von außen, sondern in mir ist eine Kraft. In mir ist eine Großartigkeit. Ich brauche mich nicht mit einer fremden Rüstung zu schmücken. In mir ist eine Großartigkeit. Und diese Großartigkeit habe ich schon oft erlebt auf der Weide, wo ich die Schafe von meinem Vater gehütet habe, wo ich gegen Bären und Löwen gekämpft habe. Nein, ich brauche das mir. Und so tritt David mit dieser tiefen Entschlossenheit gegen den Philister Goliath an und sagt, du trittst gegen mich an mit Speer und Wurfspieß. Ich aber komme im Namen des allmächtigen Gottes, des israelischen Heeres, das du verhöhnt hast. Er kommt in der Kraft seiner Identität. Er hat ein tiefes und klares Bewusstsein über seine eigene Großartigkeit. Und ich möchte dich heute Morgen ermutigen, entdecke deine Großartigkeit. Werde wach und lege alle Überzeugungen ab, die dich hindern, deine eigene Großartigkeit wirklich anzuerkennen. In deine Großartigkeit hineinzuschlüpfen, aus deiner Großartigkeit heraus zu leben. Und ich möchte dich ermutigen, das nicht nur einfach als Gedanke, als Konzept, sondern es zu spüren, es zu merken. Ja, wow, da ist Großartigkeit in mir. So, wenn du nur so einen Gedanken denkst und das nicht wirklich spüren kannst, hat es kaum Kraft. Du musst es spüren können. Du musst dich hineinversenken oder diese Wahrheit in dich aufsaugen wie Kraftfutter, wie Vitamine und Kraftfutter, damit dieser innere Mensch sich aufstellen kann und sagen kann, ja, es ist wahr, ich bin großartig. Jesus ermutigt uns, großartig zu sein. Bei einem Streit darum zwischen seinen Jüngern, wer denn so wirklich großartig ist, typisches menschliches Thema, ja, haben wir schon in der Buddelkiste gehabt, diese Rangeleien, wer denn der Chef ist, wer denn größer ist als der andere. Und das war auch so bei den Jüngern. Und er sagt, hey Leute, bei euch sollte es anders sein. Wer unter euch groß werden will, soll anderen dienen. Wer unter euch der Erste sein will, soll zum Dienst an allen bereit sein. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Wer unter euch groß sein will oder werden will, soll anderen dienen. Hier ist ein ganz feiner, aber kraftvoller Gedanke drin. Wenn ihr dieses Gespräch, diese Diskussion verfolgt, wo die Jünger drum diskutiert haben, werdet ihr auf diesen Gedanken stoßen, wo Jesus erklärt, dass Leute, dass Menschen mit Macht, Menschen, die Macht haben und Macht ausüben, eine starke Neigung dazu haben, diese Macht zu missbrauchen für ihre eigenen Interessen. Und ich glaube, wenn wir unsere Welt anschauen, brauchen wir gar nicht lange zu suchen. Wir finden viele, viele Beispiele, wo es Menschen letztendlich nicht um wirklich ein höheres Ziel, eine höhere Vision geht, sondern um persönliche Interessen. Wie komme ich am besten durch? Wie verschaffe ich mir Vorteile? Wie und so weiter. Und genau diesem Geist tritt Jesus entgegen und sagt, so soll es bei euch nicht sein. Sondern ich wünsche euch, dass ihr einen anderen Geist lebt. Dass ihr eure Großartigkeit anders lebt. Er sagt ja nicht, Leute, also wenn ihr hier groß sein wollt, das ist ganz schön vermessen. Das sagt er nicht. Er sagt nicht, groß sein zu wollen ist vermessen. Er sagt nicht, das ist Hochmut oder Stolz oder verwerflich, in keinster Weise. Im Gegenteil, er ermutigt es sogar. Er sagt, ja, es ist gut, dass ihr groß sein wollt. Und ich möchte es dir heute Morgen zurufen, es ist gut, dass du groß sein willst. Und wenn du diesen Wunsch, groß sein zu wollen, nicht mehr spürst in deinem Herzen und in deinem Leben, ich sage dir, es ist verschüttet. Er ist verschüttet worden durch Erfahrungen in deinem Leben, durch Misserfolge, durch Enttäuschungen, durch irgendwelche Überzeugungen und Konzepte in deinem Kopf, vielleicht auch fromme Ideen. Ich glaube, dass jeder Mensch in sich ein natürliches und gesundes Verlangen hat, groß sein zu wollen. Hallo? Ah, ihr seid nicht überzeugt. Das merke ich schon. Was redet der da vorne? Ja, dafür braucht es halt tatsächlich Erlösung, merkst du? Also so richtig feurig kommt das jetzt nicht rüber. Zu merken, zu sagen, ja, wir wollen groß sein. Da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten. Da braucht es noch ein bisschen Erlösung. Vielleicht denkst du, ah ja, warum soll ich denn groß sein? Einer meiner Helden, die mich inspiriert haben im Laufe meines Lebens, ist Nelson Mandela. Ich habe als Jugendlicher schon immer mich beschäftigt mit seiner Geschichte und sein Leben war schon immer für mich eine Inspiration gewesen. Wenn du diese Geschichte dir anschaust, 27 Jahre war der Mann im Gefängnis. Ungerecht. Weil er aufgestanden ist gegen ein System, was Menschen demütigt und entwürdigt und unterdrückt. Und alle haben mitgemacht in diesem Land. Auch die Christen übrigens. Ich war in Südafrika in der Zeit, nachdem Nelson Mandela aus dem Gefängnis entlassen wurde und die Wahl für ihn, um Präsident zu werden, stand an. Und was mich damals fasziniert hat, was ich erlebt habe, war, überall konntest du es spüren. Dieser Geist der Versöhnung. Dieser Spirit of Reconciliation. Du konntest es spüren in vielen Gesprächen. Ich habe mich mit vielen Leuten unterhalten. Ich habe mich mit den Mischlingen, den Coloreds unterhalten. Ich habe mich mit Schwarzen unterhalten. Ich habe mich mit Indern unterhalten. Ich habe mich mit Weißen unterhalten. Und überall konntest du es spüren, dieser Geist, we are a rainbow nation. Wir sind eine Regenbogennation. Und dieser Geist, und überall gab es Feste, wo das gefeiert wurde, dieser Geist der Versöhnung. Und dieser Geist der Versöhnung hatte einen Kanal. Und dieser Kanal hieß Nelson Mandela. Er war der Mann, der sich entschieden hatte, nicht bitter zu werden. Egal, wie schwierig die Umstände für ihn waren, egal, wie viel Demütigung und Entwürdigung er erleiden musste, er entschied sich, nicht bitter zu werden. Und er entschied sich, als er an die Macht kam oder es potenziell so aussah, dass er an die Macht kommen würde. Er entschied sich klar und deutlich, seine Macht nicht dazu zu benutzen, um Rache zu üben. Und das hätte er gehabt. Und er hätte auch Leute gefunden, die ihn unterstützen. Jeder hätte es verstanden. Aber er entscheidet sich und sagt, ich will dienen. Ich will meiner Nation dienen. Ich will, dass Heilung hineinkommt in meine Nation. Und das hat das Land verändert. Leider haben viele diesen Geist nicht wirklich verinnerlichen können und aufnehmen können. Ich glaube, dass die Chancen sehr groß waren, dass noch viel mehr Veränderung hätte stattfinden können. Gerade wenn man sieht, wie im Zustand das Land jetzt ist. Und trotzdem, ein Mann war da. Und jetzt stell dir vor, nicht ein Mann, sondern eine Kirche, die Kirche von Jesus, die genau in diesem Geist aufsteht und sagt, wir erkennen unsere Großartigkeit und unsere Großartigkeit dient dazu, Menschen zu dienen und unsere Gesellschaft zu verändern. Das ist für mich der Herzschlag von Weihnachten. Und ich möchte euch jetzt einfach einladen. Wo stehst du? An welchem Punkt? Und ich empfehle dir dieses Gebet, statt zu sagen, Herr, gib mir, Herr, verändere meine Umstände, Herr, ich brauche hier Hilfe, ich brauche dort Hilfe. Es hat seinen Platz, es ist okay für eine Zeit, aber irgendwann kommt der Punkt, wenn du wächst, wenn du reifst, dass du nicht mehr bittest, Herr, gib mir, sondern Herr, mach mich. Mach mich zum Werkzeug deines Friedens. Und ich möchte uns nochmal einladen, darüber nachzudenken. Was wäre, wenn? Ich finde solche Fragen immer klasse. Fragen regen unser Denken an. Was wäre, wenn? Was wäre, wenn hier 100 Leute sagen, ich will groß sein. Ich will die Größe und die Großartigkeit ausleben, die Gott in mein Herz hineingelegt hat. Mit dieser Gesinnung, wir wollen dienen. Wir wollen dienen, wir wollen einander dienen, wir wollen unserer Gesellschaft dienen. Vielleicht doch gerade noch mal einen Satz aus Lukas 16. Wer im Kleinen treu ist, der will es auch im Großen treu sein. Ich habe letzte Woche davon gesprochen. Ich möchte gerne diesen letzten Satz da nochmal aufgreifen. Wenn ihr nicht das treu verwaltet, was euch noch gar nicht gehört, wer wird euch dann euer wahres Eigentum geben? Der Dienst an dem Fremden, der Dienst an dem, was mir nicht gehört. Der Dienst an dem anderen, wo es nicht um meinen Vorteil geht. Wenn du Mitarbeiter bist in einem Team, ganz praktisch, und diese Gesinnung lebst, von der ich hier heute Morgen spreche, dann könntest du in deinem Herzen entscheiden zu sagen, ich will meine Großartigkeit leben, indem ich meinen Teamleiter unterstütze, um ihn groß zu machen. Das ist der Geist von Christus. Das ist der Geist der Größe. Wenn du Ehemann bist, hallo, gibt's hier Ehemänner? Was wäre, wenn du dich neu aufmachst und sagst, ich will groß sein. Ich will groß sein für meine Frau und für meine Familie. Und ich will meine Großartigkeit dafür einsetzen, meine Frau groß zu machen. Dass sie ihre Großartigkeit entdeckt. Wenn du Frau bist, wie wäre es, statt an deinem Mann herumzunörgeln, was er alles nicht macht und wie er nicht deinen Vorstellungen entspricht, doch mal zu sagen, ich will meine Größe leben, indem ich meinen Mann groß mache. Wenn du Mitarbeiter in der Firma bist, wo du in einem Freundeskreis bist, wenn du vielleicht Chef bist in einer Abteilungsleiter in einer Firma, versteht ihr, an jeder Stelle, jeder steht an irgendeinem Punkt, wo es darum geht, wo es darum gehen kann, wo Chancen für dich sind, andere groß zu machen. Manchmal sind es einfache Ermutigungen, die helfen. Ich war neulich spätabends einkaufen, samstagsabends, war schon so, ich weiß nicht, nach 9 auf jeden Fall. Ich fuhr schnell nach Lahnstein in so ein Geschäft, was bei uns direkt um die Ecke ist, also ein Einkaufszentrum, ein Rewe oder was da noch alles ist, keine Ahnung. Jedenfalls, ich stellte mein Auto auf den Parkplatz ab. Und ich sehe, wie Leute da einsteigen in ihr Auto und da kommt eine Verkäuferin rausgerannt und die bringt den Leuten etwas, was sie vergessen hatten. Hallo, hallo, die ruft denen noch hinterher, die haben das erst gar nicht realisiert. Das ist ein bisschen, war ein bisschen lustig, ne? Die haben da gar nicht geschnallt, aber die kommt und ruft, hallo, sie haben was vergessen. Und dann haben sie sich rumgedreht, sie gesehen, ach ja, danke schön. Als ich dann schließlich durch den Laden durch war und in der Kasse stand, war diese Frau an der Kasse. Was habe ich gemacht? Ich habe gesagt, ich habe sie beobachtet, eben wie sie eben rausgelaufen sind. Das finde ich großartig. Finde ich toll, dass sie sowas machen. Ja, ist doch logisch, ist doch selbstverständlich. Ich sage, nee, das ist nicht selbstverständlich. Sie hätten genauso gut sitzen bleiben können und sagen können, ja, die werden schon wiederkommen, wenn sie es ihr solches vermissen. Aber sie sind rausgegangen. Das finde ich absolut großartig. Es gibt so viele Gelegenheiten in deinem Alltag, Menschen zu erwischen, Gutes zu tun und sie zu ermutigen. Und auf diese Art und Weise fängst du an, ein Gamechanger zu werden. Du wirst ein Veränderer. Du wirst zu einem Faktor der Veränderung. Darf ich dich einladen, groß zu werden? Lass uns beten. Ich möchte dich jetzt einfach mal einladen, für einen Augenblick still zu werden. Richte deinen Blick nach innen in dein Herz. Checke, wie die Atmosphäre gerade ist in deinem Herzen. Ist da Hoffnung, ist da Zuversicht, ist da Zweifel, sind Ängste? Und dann schaust du weg von deinem Herzen und schaust auf Jesus. Jesus ist der Anfänger und der Vollender des Glaubens. Und die Bibel sagt, dass Beziehung mit Gott auch bedeutet, dass Gott in unserem Herzen wirksam sein will. Aber er braucht unsere Genehmigung, er braucht unsere Erlaubnis, er kann es nicht einfach nur so tun. Ich möchte dich einladen heute Morgen, sei still und erkenne, dass er Gott ist. Und vor dem Blick auf Jesus, der Gott ist, ermutige ich dich jetzt, schau nochmal in dein Herzen, schau alle Zweifel an, alle Sorgen, Zukunftsängste, Selbstzweifel. Und dann ermutige ich dich im nächsten Schritt, lass ab, lass los. Lass alle Zweifel los, Selbstzweifel, Selbstvorwürfe, Ängste, Sorgen, alle negativen Überzeugungen. Lass ab, lass los, lass dich drauf ein und erkenne ihn und erkenne auch ihn in dir. Erkenne und empfange die Großartigkeit Gottes in dir. Und was dich da drin unterstützen wird, ist der Gedanke, dass das Kreuz von Jesus Christus, seine Menschwerdung und das Kreuz dazu dienten, dich zu versöhnen mit Gott, dein Herz mit Gottes Herz zu versöhnen. Und ich lade dich ein, jetzt in diesem Augenblick diese Versöhnung anzunehmen. Egal, ob es für dich zum ersten Mal oder zum wiederholten Mal ist. Dass du innerlich sagst, Gott, ich öffne dir mein Herz. Ich lasse alles los und lasse ab. Ich lasse mich ein auf deine Liebe. Ich weiß mich versöhnt mit dir. Ich bin versöhnt mit Gott. Mein Herz ist mit dem Herz Gottes versöhnt. Und mein Herz ist mit dem Herz Gottes jetzt verbunden. Deshalb lasse ich mich jetzt ganz ein auf deine Liebe und empfange dein Leben in mir neu in diesem Augenblick. Und dann geh noch einen Schritt weiter und sag, Herr, mach mich zum Werkzeug deiner Liebe. Mach mich zum Werkzeug deines Friedens und halte daran fest. Und ich bete Gott, dass der Friede Gottes, der höher ist als alles Denken und Verstehen und Analysieren und Grübeln, unsere Herzen und Gedanken und Emotionen in dir bewahrt. Ebenso unsere Entscheidungen, die wir gerade hier getroffen haben. Ich danke dir dafür. Gott segne euch. Amen.